Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, für die freundliche Einladung hier in den Bundestag, dass ich die Gelegenheit habe, meine Sicht, die sich sehr mit dem des Sachverständigenrats für Umweltfragen deckt, natürlicherweise noch einmal hier vielleicht zu erläutern. Ich möchte nicht in eine Geschichte der Entwicklung des Umweltrechts mit Herrn Klöpfer eintreten, mit dem ich sonst oft Gelegenheit habe zur Diskussion, aber eine ganz kleine Richtigstellung muss denn schon sein. Nämlich mit dem Luftreinhalterecht verhält es sich so, dass wir 1867 die Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes hatten. Da stand bereits das Anlagenrecht drin und übrigens dann noch 1871 des Deutschen Reiches. Und dazu gab es dann auch eine technische Anleitung, übrigens medienübergreifend für Schutz und Lärm. Aber wir brauchen uns damit ja nicht beschäftigen. Nur es war mir jetzt etwas zu weitreichend, dass alle Fundamente in den Ländern gelegen worden sind, die mir aber sonst lieb und wert sind, wie Sie gleich hören werden. Ich möchte mich auf drei Aspekte, meine Damen und Herren, konzentrieren und auch in der Wichtigkeit beurteile ich sie in dieser Reihenfolge. Punkt 1, wie sind die jetzt in Ihrem Entwurf vorgesehenen Regelungsmodelle zur Kooperation von Bund und Ländern in der Gesetzgebung zu beurteilen? Erreichen Sie das, was Sie alle möchten und wir alle möchten, weniger, sagen wir mal, eine Rechtsordnung, die zu Blockaden animieren kann. Und in der Lebenspraxis gibt es die eben bei aller Seriosität des parlamentarischen Betriebes, denn darüber klagen Sie ja selbst, meine Damen und Herren. Also ist diese Rechtsordnung, die jetzt vorgesehen ist, imstande, weniger Blockaden zu animieren und zur rascheren, effektiveren Gesetzgebung zu gelangen. Und da muss ich nach drei sehr zustimmenden Äußerungen nun doch erhebliche Zweifel anmelden, meine Damen und Herren. Es gibt in Ihrem Entwurf drei unterschiedliche Kooperationsformen zwischen Bund und Ländern. Das erste ist, es bleibt das Erforderlichkeitskriterium und nicht nur für die Abfallwirtschaft, sondern auch für den Titel Recht der Wirtschaft. Und auf diesen Titel müssen eine ganze Reihe Umweltgesetze mitgestützt werden, wegen der unzulänglichen Ermächtigungsgrundlagen für den Umweltschutz, bei denen es ja auch bleiben wird. Insofern wird nach wie vor das Erforderlichkeitskriterium eine Rolle spielen. Und meine Damen und Herren, es ist Kritik nicht am Bundesverfassungsgericht, wenn ich sage, das Erforderlichkeitskriterium in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist nicht handhabbar. Es ist auf der einen Seite ersichtlich sehr streng, erst wenn sozusagen der Bund am Wackeln ist, darf er überhaupt intervenieren. Es ist aber auch sehr unbestimmt in der Anwendung, sodass, wenn man als Prozessvertreter zum Verfassungsgericht müsste, der alte Satz gilt, nicht wahr, auf hoher See und so weiter und so fort und vor Gericht, das weiß man nicht, was dabei rauskommt. Das kann nicht sinnvoll sein. Das ist nur niemandes Verschulden. Bei der letzten Verfassungsreform hat man gedacht, mit Recht, wir wollen den Ländern ein bisschen mehr geben, dass das Verfassungsgericht jedes Gesetz einfach durchwinkt und sagt, wenn der Bund meint, ist wichtig, ist nicht gut. Wir machen es strenger und das Verfassungsgericht hat gedacht, gut, das soll strenger werden, wir machen es. Aber jetzt ist es hat es eine Form erhalten, die sozusagen die Handlungsfähigkeit des Bundes in diesen Materien erheblich in Frage stellt. Und erlauben Sie mir den Hinblick auf die Europäische Union. Die Europäische Union hat eine Kompetenz für Umweltschutz. Die unterliegt der Subsidiaritätsklausel. Das ist auch okay. Aber die Subsidiaritätsklausel ist eine weniger strenge Schranke als unsere Erforderlichkeitsklausel. Das heißt, der Bund hat gegenüber den Bundesländern sozusagen weniger Chancen der Gesetzgebung in diesem Bereich nach der Erforderlichkeitsklausel als die EU gegenüber ihren Mitgliedstaaten. Das kann doch wertungsmäßig nicht sinnvoll sein. Ich meine deshalb, dass eine Korrektur erfolgen sollte, und das ist ja kein großer Aufwand, und das stellt die Reform auch nicht prinzipiell in Frage, dass das Erforderlichkeitskriterium herausgefischt werden sollte. Vielleicht sollte man überhaupt in der Verfassung lieber den Subsidiaritätsgrundsatz verankern. Der ist auch nicht 100% präzise. Aber die Frage, ob eine Aufgabe von den Ländern jedenfalls gleichermaßen oder sogar besser wahrgenommen werden könnte vom Bund, ist eine Frage, über die man recht rational diskutieren kann. Aber die Frage, ob irgendwas erforderlich ist, damit der Bund noch hinreichend zusammenhält, lässt sich nicht gut diskutieren, meine Damen und Herren. Sie haben ein zweites Modell, das ist das alte Zustimmungsmodell. Das gilt nämlich für den harten Kern der Verfahrensrechte. Da bleiben wir bei den Zustimmungsproblemen. Und Sie selbst haben ja in der Kritik an den bisherigen Zuständen lebendig geschildert, warum das nicht gut ist. Ich frage mich, warum soll es denn jetzt an dieser Stelle für die wichtigen, wie zu Recht betont worden ist, umweltverfahrensrechtlichen Fragen nun wieder etabliert werden? Und Sie haben als drittes Modell das Modell der Abweichungsgesetzgebung zugunsten der Länder. Da muss ich zunächst etwas Positives dazu sagen, was ich auch schon gelegentlich so geschrieben habe. Wenn in einer Materie beide Seiten, Bund und Länder, mitwirken sollen, sind Abweichungsrechte gegenüber der Erforderlichkeitsklausel das eindeutig vorzugswürdige Instrument. Ganz klar, das ist attraktiv insofern, weil Und jetzt kommt der Zusatz. Wenn man denn die Abweichungsrechte einigermaßen präzise fasst, und das geht, man doch deutlichere Klarheit über die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern hat, als etwa mit einer Erforderlichkeitsklausel. Deshalb prinzipiell ja zu den Abweichungsrechten. Aber, meine Damen und Herren, sie sind jetzt sehr weit ausgestaltet. Ich teile weder die Auffassung von Herrn Klöpfer noch von Ihnen, verehrter Herr Glück, dass das nicht so weit sei. Ich werde gleich ein paar kleine Bemerkungen im Moment dazu machen. Sie sind weit ausgestaltet und die Grenzen sind auch relativ vage. Wozu wird das führen? Ich höre nun in diesen Tagen sehr oft, ich habe schon Anfang März im bayerischen Fernsehen Herrn Stoiber auch in diesem Sinne gehört, der mit seinem charmanten Lächeln sagte, aber wir wollen doch davon gar nicht ernsthaft Gebrauch machen. Meine Damen und Herren, die Länder wollen und sollen solche Rechte bekommen, um ihrer Gestaltungsinteresse und Aufgabe gerecht zu werden. Dann können wir nicht gleichzeitig sagen, lass uns nicht drüber reden, das machen die gar nicht. Die sollen es ja sogar. Wir brauchen doch keine Rechte pro forma schaffen. Deshalb müssen wir die Abweichungsrechte ernst nehmen und nicht glauben, es würde nicht abgewichen. Und auch die Staatspraxis der Länder in den Materien, in denen sie seit Jahrzehnten tätig sind, zeigt doch, dass sie die Kraft und das Interesse an Abweichungen auch untereinander haben. Ich darf nur an die Bauordnung der Länder erinnern. Ja? Die Länder bemühen sich regelmäßig, in einer Musterbauordnung alles wieder zusammenzuführen. Dann gehen sie nach Hause und haben neue Ideen und machen wieder was anderes. So wie die Freien Hansestadt gerade in diesen Tagen. Das ist okay. Ja? Nur ich möchte nicht, dass wir diskutieren über Abweichungsrechte mit dem Hinweis, die nutzt keiner und unter uns werden wir auch nicht abweichen. Das ist nicht der Fall. Es wird zur Abweichung kommen, das ist ja auch gewollt und deshalb in Ordnung. Deshalb müssen wir jetzt über den Umfang der Abweichungsrechte reden. Und das ist mein zweiter Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, in der Hoffnung, ich kann mich da hinreichend deutlich machen. Es wird immer wieder gesagt, hier gehe es um Aufgaben mit Regionalbezug. Auch Herr Glück hat das vorhin gesagt. Und natürlich haben Naturschutz, Wasserwirtschaft und haben Raumordnung absolut einen ganz klaren Regionalbezug. Aber, meine Damen und Herren, vor allem im Vollzug. Und Herr Glück sagte auch vorhin ganz deutlich, im Vollzug in Oberbayern etwas anders als dort. Natürlich. Und diese Materien, die drei, die ich genannt habe, die ja der Abweichungsregelung zugänglich sind, sind alles Aufgaben für die Länder mit hoher planerisch-gestalterischer Aufgabe. Gerade weil Sie und nur Sie diese Aufgaben vor Ort angesichts der konkreten Gegebenheiten adäquat bewältigen können. Das kann kein Bundesgesetzgeber. Aber, meine Damen und Herren, es bedarf dafür auch keiner sozusagen regionalspezifischen Gesetzgebung. Ich habe jedenfalls noch nicht erkennen können, bin aber der Belehrung zugänglich, warum im Naturschutzrecht spezifische Gesetzgebung sein muss, um regionalen Bedingungen gerecht zu werden. Im Naturschutzrecht, meine Damen und Herren, sind der Abweichung zugänglich, und da werden wir das sehen, die Gebietstypologie der Schutzgebieten, das hat leider noch niemand festgestellt, die Landschaftsplanung, die Eingriffsregelung und das Monitoring. Sie sind der Abweichung zugänglich. Das sind grundsätzliche Elemente des Naturschutzes und ich sehe nicht, ich nehme nur ein Beispiel, ich sehe schon, es wird sonst zu lang, ich sehe nicht, warum zum Beispiel die Bundesländer unterschiedliche Schutzgebietstypologien haben müssten. Ich glaube im Gegenteil, es gibt ein nationalstaatliches Interesse der Bundesrepublik Deutschland, dass die Planungstypologien, das gilt auch für die Wasserwirtschaft und das gilt auch für die Raumordnung, möglichst vergleichbar sind zwischen den Ländern, auch damit sie aneinander andocken können. Was sie dann daraus machen, das liegt bei Ihnen. Da haben Sie eine ganz hohe Gestaltungskraft. Es überzeugt mich deshalb nicht, wenn sozusagen schlechthin so stark Raumordnung, Wasserwirtschaft und Naturschutz dem Zugriff geöffnet werden. Unter dem Gesichtspunkt sozusagen Ortsbezug, regionaler Bezug. Da müsste man zu stärkeren Eingrenzungen kommen. Und ich bin nicht generell gegen solche Abweichungsrechte. Sie sind das vorzugswürdige Instrument, wenn man da konkret verteilen will. Nun kommt aber noch ein letztes Argument dazu, warum die Länder doch stärkere Abweichungsrechte möchten oder auch haben sollen. Das ist das Stichwort Wettbewerb, Wettbewerbsföderalismus. Ich habe nicht das Geringste gegen Wettbewerb. Wie Sie wissen, hat sich der Sachverständigenrat ja gerade marktradikal exponiert in der Sache Treibhausgashandel. Also wir stehen dem Markt offen gegenüber. Nur, meine Damen und Herren, das wissen ja alle Beteiligten, wie ist es mit der Ordnung des Marktes? Wie ist es mit der Ordnungspolitik? Also was sind die Rahmenbedingungen für die Länder, wenn sie in Konkurrenz treten wollen? Und da gibt es doch gewisse Zweifel, ob ein so weites Feld, wie ich sie skizziert habe, den Wettbewerb unter gegenwärtigen Bedingungen eröffnet werden soll. Wobei, das sage ich vorweg, niemand, meine verehrten Herren Kollegen, den Ländern sozusagen unterstellen würde, ich habe auch persönlich noch nie so etwas geschrieben, dass sie abweichen wollten nach unten. Sondern die Frage ist, was machen die Länder, nicht jedes gleich, sondern macht, was geschieht in der Vielfalt der Länder. Im internationalen Standortwettbewerb ist unter solchen Rahmenbedingungen nicht die Befürchtung gegeben, dass bestimmte Dinge, etwa des Naturschutzes, weicher gefahren werden, ich sage fast müssen, um Ansiedlungen zu erreichen. Ein zweites kommt in dieser Situation hinzu, auch die konkrete Situation der Länder. Die Länder haben alle mit größten Anstrengungen aus Kostengründen Verwaltungsreformen durchgeführt, mehrfach und unterschiedlicher Intensität, in unterschiedlicher Art, übrigens vollkommen unabhängig von den parteilichen Strukturen, in der Suche nach Modellen für ihre Länder. Wir müssen insgesamt feststellen, es gibt Länder, die stehen sehr stabil danach da. Das muss man sagen. Und heute sind hier auch welche ja schon sehr deutlich vertreten gewesen. Es gibt aber Länder, deren Verwaltungen steht das Wasser bis zum Halse. Das heißt nicht, dass dort nicht glänzende Beamte mit riesigem Engagement tätig wären, sondern dass sie so viele Einsparrunden hinter sich gebracht haben, schon, dass sozusagen im Grunde die Fähigkeit, alle Aufgaben zu erfüllen, an der Grenze ist. Und unter diesen Umständen sagen die Länder, ich habe mit zahlreichen der SAU-Landesbeamten gesprochen, sagen die Länder, das Erste, was wir machen, ist, die europarechtlichen Vorgaben zu erfüllen, sonst kommt die Kommission und es gibt was auf die Finger.
Lieber Herr Koch, das ist das richtige Stichwort, das ich jetzt sagen muss. Nun sind wir mit der Großzügigkeit ein bisschen zu weit, was die Zeit angeht.
Vielen Dank für Ihre Großzügigkeit. Ich bin zufrieden.